Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 2 Lieblingspraxis. Ich porträtiere hier Praxen verschiedener Größenordnung, verschiedener Spezifikationen, challenge mich mit den Praxisinhaberinnen und Inhabern über die besten Tools, Geräte, über die Wins bei Patienten, bei Mitarbeitern, über vermeidbare Fehler und ich hoffe, einen großen praktischen Mehrwert für meine Podcast-Zuhörer gewonnen zu haben. Partner dieser Staffel ist die BFS Health Finance. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich möchte eine sehr, sehr gute Kinderzahnheilkunde machen. Ich möchte einfach Kinder behandeln, die woanders als unbehandelbar gelten, das hinbekommen. Und ich erkläre meinen Kollegen auch immer, ich lege den Grundstein für die zahnärztliche Zukunft. Das heißt, wenn die in ihrer Kindheit positive Erfahrungen gemacht haben und auch ein tolles Verhältnis zur zahnmedizinischen Behandlung hatten, die werden lebenslang einfache Patienten sein. Die werden treue Patienten sein, die werden regelmäßig gehen, die werden wahrscheinlich keine Angstpatienten werden. Und das ist das, was mir im Kern immer am wichtigsten ist in unserer Arbeit. Ja, das Kind steht im Mittelpunkt und ich tue alles dafür, dass es einfach einen guten Start in die Zahnmedizin hat.
Gast meines heutigen Podcasts ist Rebecca Otto. Rebecca hat es geschafft, in Thüringen diejenige zu sein, die eine Kinderzahnarztpraxis vom Scratch-up an gebaut hat und dort auch von vornherein es so gemacht hat, wie man es eigentlich heute in der perfekten Prozessoptimierung macht. Sie hat vieles richtig gemacht, sie hat sehr, sehr viel gelernt, sie hat sehr, sehr viel in ihre Ausbildung investiert und wie man eine Kinderzahnarztpraxis führt, wie man sie aufbaut oder wie man sie überhaupt geplant hat, das erzählt Rebecca in dem heutigen Podcast. Sie ist eine tolle Inspiration für viele, denke ich. Und ich glaube, wenn man Rebecca zuhört, dann weiß man auch, wie akribisch man arbeiten muss, um dorthin zu kommen, wo sie ist. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Praxisflüsterer Podcast. Mein heutiger Gast ist Rebecca Otto. Rebecca, erzähl mal, wer bist du? Wo kommst du her?
Hallo, also herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Also mein Name ist Rebecca Otto, seit kurzem sogar Dr. Rebecca Otto. Ich habe es noch geschafft zu promovieren und habe im Dezember noch verteidigt. Ich bin Kinderzahnärztin mit Leib und Seele und komme aus Jena und habe auch hier meine Praxis für Kinderzahnheilkunde.
Ja, und wenn man das jetzt mal ein bisschen ausführlicher beschreiben würde, bist du in Jena geboren? Nein. Hast du auch in Jena, also wo hast du studiert? Oder erzähl mal, wo bist du geboren, wo hast du studiert?
Genau, also ich bin ein Wendekind, um es mal so zu sagen. Ich bin in Sachsen-Anhalt geboren worden, in Sangerhausen. Meine Eltern sind mit 3 Jahren dann mit mir umgezogen in den Thüringer Wald. Mein Vater ist Förster. Und wir haben ganz klassisch, bin ich im Forsthaus am Waldesrand groß geworden. Und keiner weiß in der Familie, warum ich in die Medizin gegangen bin, aber für mich war klar, ich werde Zahnärztin. Das habe ich mit 12 auch jedem erklärt. Und als es dann darum ging, wo geht's hin, welche Uni ist die beste, habe ich dann Göttingen gewählt. Also ich habe in Göttingen studiert Zahnmedizin.
Okay. Hast du denn schon als kleines Mädchen festgestellt, irgendwie du puzzelst gerne, kannst gut Lego basteln oder kannst gut schnitzen? Also irgendwas muss dich ja daran fasziniert haben, dass du sagst, ich möchte, mein Vater ist zwar Förster und ich kann vielleicht Stöcke schnitzen, aber warum dann Zahnärztin?
Der Weg ist ein bisschen was anderes. Ich wollte ursprünglich immer Ärztin werden. Das war eigentlich immer mein Ziel. Das war auch schon sehr, sehr früh mein Ziel. Ich habe mit meinem Vater, ist Jäger, ich war mit meinem Vater im Wald, ich habe mit ihm die Tiere zerlegt. Das, was man so macht als Jägerskind, es hat mir damals schon Spaß gemacht. Und ich hatte dann ein blödes Erlebnis bei unserem Hausarzt, der sehr gemein einfach zu mir war. Und ich war dann so beleidigt, dass ich rausgegangen bin, so jetzt habe ich gesagt, jetzt werde ich nicht mehr Ärztin, sondern ab heute wäre ich Zahnärztin. Warum auch immer. Ich habe das natürlich auch immer ein bisschen verknüpft mit, man kann da unabhängig sein und so. Und und habe dann mit 12 Jahren entschieden, ich werde Zahnärztin und habe diesen Weg ganz konsequent auch verfolgt. Und ich glaube, meine Eltern ganz oft in den Wahnsinn getrieben, weil ich dann meinen Eltern gesagt habe, ich muss die Schule wechseln, ich muss auf das Internat, ich brauche Latein und ich müsste jetzt dorthin gehen. Und meine Eltern waren manchmal ein bisschen überfordert mit den Vorgaben, die ich ihnen gemacht habe. Aber ich habe einfach das gemacht, was so möglich war und bin dann da vorangeschritten.
Okay, ja, sehr cool. Also das heißt, mit 12 wusstest du schon, okay, nicht mehr Arzt, ich werde Zahnarzt. Und Dann bist du tatsächlich dann irgendwo ins Internat gegangen oder bist du dann dort vor Ort weiterhin zur Schule gegangen?
Die Möglichkeit, in ein Internat zu gehen, gab es halt nicht. Also ging nicht. Das war einfach nicht möglich für meine Eltern. Und ich habe dann überlegt, wie kriege ich das irgendwie gewuppt? Ich habe gesagt, okay, ich nehme jetzt mit an der Schule, was ich mitnehmen kann. Und habe mich dann bei der Bundeswehr beworben. Auch ein lustiger Schwenk. Bin dann natürlich eingeladen worden, auch zum Offizierstest. Wenn man studieren will über die Bundeswehr, hieß es damals noch 12 Jahre, Offizierslaufbahn. Und war dann auch in Köln zu diesem Einstellungstest. Und ich war auch gut vorbereitet. Ich war früher Leistungssportlerin. Ich habe Skilanglauf gemacht. Und also Sport war nicht das, wo ich dachte, ich habe da ein Problem. Es war auch nicht Sport, was mich rausgekickt hat, sondern ich bin im Psychologentest gescheitert. Und ja,
Okay.
heute verstehe ich das, ja, weil ich musste einen Aufsatz schreiben zum Thema Gehorsam und Unterwürfigkeit. Und da hat es mich irgendwie rausgekickt.
Okay. Ja, spannend. Das heißt, da bist du dann nicht diese klassische Stabsarztkarriere gegangen, sondern hast dann, ja, wie gesagt, bist dann nach Göttingen gegangen, hast dann ganz regulär studiert. Gut, und was in Göttingen hat dich da denn schon irgendetwas in Richtung der Kinderzahnheilkunde gebracht oder erzähl mal von dem Studium, also hat dich da irgendwas geprägt, wo du sagst, okay, in dem Bereich fandest du es spannender oder würdest du es besser finden?
Also das Studium, würde ich immer mal sagen, war echt eine Erfahrung für mich, weil ich mich da ganz schön durchbeißen musste. Für mich war das Handwerkliche manchmal etwas, was wirklich eine Herausforderung war. Ich habe also wirklich viele, viele Stunden, also wenn ich was will, dann kann ich sehr, sehr ehrgeizig sein, habe viele, viele Stunden und Nächte gesessen, um diese Arbeiten zu machen. Und gerade Prothetik war etwas, was immer die größte Herausforderung war für mich im Studium und mich auch am meisten frustriert hat. Und durch Zufall gab es im 7. Semester eine Vorlesung zum Thema Kinderzahnheilkunde. Ich habe studiert von 1998 bis 2003 und das war dann so um 2001, 2002 hörte ich vom Thema Kinderzahnheilkunde und habe auch gehört, es gibt Kinderzahnarztpraxen. Und dann dachte ich, Mensch, das ist etwas, was spannend ist und habe dann damals angefangen, das mir anzugucken, zu recherchieren. Und ich musste in Semesterferien immer jobben gehen. Ich habe praktisch immer in den Semesterferien Geld verdient, um im folgenden Semester die Materialien kaufen zu können, die Instrumente kaufen zu können. Und habe dann überlegt, wie kannst du das beides verbinden? Und habe dann praktisch zwischen dem 8. und 9. Semester mir einen Job in München gesucht, um in München in Kinderzahnarztpraxen zu hospitieren. Und habe dann während des Studiums schon in Kinderpraxen hospitiert, nebenher hatte ich einen tollen Job bei BMW, wo ich dann praktisch so jonglieren konnte mit den Stunden, dass ich ein Teil in den Praxen war und ein Teil in der Arbeit und habe das 2 Semester in den Semesterferien lang gemacht und habe mir das dann immer schon mal angeguckt und wusste dann auch schon im Studium, das wird genau deins werden. Ja, also Kinderzahnheilkunde kannst du genau das verbinden, was deine tollen Eigenschaften sind. Du kannst Spaß haben und du kannst einer Patientengruppe helfen, wo es sehr, sehr schwierig ist, herausfordernd ist. Und da wusste ich, ich werde Kinderzahnärztin. Das habe ich dann so 7., 8. Semester auch relativ schnell beschlossen und überlegt, wie ich das dann jetzt weitermachen kann nach dem Studium.
Okay, ja, spannend. Das heißt, du hast ja dann auch eine Wohnung in München gesucht oder hast da irgendwo geschlafen? Ich meine, in der Zeit wächst das Geld ja noch nicht auf den Bäumen, sodass du sagst, okay, ich kann mir das mal alles gerade in so einer Stadt wie München leisten.
Ja, als Student wird man kreativ. Also ich habe dann in einer Studentenstadt gewohnt zur Zwischenmiete. Das heißt, andere Studenten, die in den Semesterferien nicht da waren, deren Wohnung habe ich mir gemietet und habe dann für kleines Geld in einer Studentenwohnung in München gewohnt. Ja.
Okay, cool. Cool. Wie ist das denn? Also juristisch darf man dann auch schon, wenn man nicht fertig ist, auch schon in der Zahnarztpraxis dann arbeiten oder darf man dann nur, also darf hospitieren
Genau,
heißt, man
ich
guckt
habe
über die
auch wirklich nur
Schulter,
hospitiert.
richtig?
Also ich habe wirklich nur über die Schulter geguckt und bin mit offenem Mund dadurch immer gelaufen. Also ich habe so wie versucht, wie im Schwamm immer alles aufzusaugen. Ich war damals sehr fasziniert. Ich war in einer Praxis, die hatte eine eigene Kinderpsychologin im Team. Das fand ich schon echt spannend.
Das ist krass. Das ist krass, ja. Und was für Arbeiten hat die Psychologin gemacht? Also, was hat die mit den Eltern eher gesprochen oder eher mit den Kindern?
Manchmal muss man mit beiden sprechen. Das ist ja das Herausfordernde. dass ich ein bisschen eigentlich mehr Patienten habe als in einer normalen Praxis. Ich habe ja eigentlich die Eltern und die Kinder. Ja, und man muss ein bisschen rauskriegen, wer hat eigentlich hier vielleicht ja das größere Problem in diesem Raum. Und das hat die Psychologin dann manchmal auch gelöst. Die war natürlich dann auch immer schon für die Vorbereitungen da, um Kinder auf Termine vorzubereiten, auch auf vielleicht, oder auch Kinder, die schlechte Erfahrungen hatten, um das wieder aufzubereiten. Ja. Das fand ich damals sehr faszinierend, okay, dass die auch mit so einem psychologischen Ansatz gearbeitet haben in der Praxis.
Also kann man sich das so vorstellen, dass man sagt, okay, mein Kind hat Angst vor der Spritze, vor der Betäubung und dann spricht erstmal die Psychologe mit dem Kind? Oder ist das jetzt zu einfach gedacht?
Es ist manchmal ein bisschen komplexer. Man muss ja überlegen, warum hat es Angst vor der Spritze? Es gibt ja mehrere Gründe. Hat es das erlebt oder hat Mama gesagt, dass eine Spritze ganz schlimm ist? Wo kommt diese Angst jetzt her? Also manchmal muss man ein bisschen gucken, in die Tiefe graben und überlegen, wie man das auflösen kann, dieses Bild, was die Kinder, man muss wissen, Kinder denken sehr oft in Bildern. Die sind nicht so rational wie wir und ändert sich auch in Lebensphasen, ja, diese Bilder. Und man kann Angst auch übertragen bekommen, ohne sie erfahren zu haben. Ja, und das ist manchmal immer so ein bisschen der Knackpunkt, um das rauszubekommen.
Okay, super spannende Erfahrung hast du ja da schon gemacht. Also aber auch da stringent mit 12 Zahnärzten, dann einen Kurs gesehen, Kinderzahnheilkunde und dann nach München, um zwischen den Semestern zu hospitieren. Gut, dann ging der Weg natürlich dann direkt weiter. Das heißt, nach Göttingen bist du wohin gegangen und hast was gemacht?
Mir war klar, dass wenn ich Kinderzahnheilkunde machen will, muss ich halt schnell und zügig arbeiten. Das heißt, eigentlich sind Kinder die schwierigsten Patienten, weil man hat wenig Zeit und die sind halt kommunikativ noch anspruchsvoll. Mhm. Also bin ich in eine Erwachsenenpraxis gegangen. Ich habe also 2 Jahre eine Assistenzzeit in einer allgemeinzahnärztlichen Praxis gemacht, hier in Thüringen. Bin aber reinmarschiert und habe gesagt, ich mache nie wieder eine Prothese. Gesagt, Chef, kannst du alles behalten? Mach bitte die Prothetik, Brücken, Kronen. Ich mache alle schwierigen Patienten. Ich mache alle schwierigen Kinder, ich mache gerne alle Füllungen. Ich möchte Kinderzahnärztin werden. Ja? Und ich unterstütze dich in diesem Bereich, aber du bleibst das. Er hat als Praxisschwerpunkt Parodontologie gehabt und noch CMD, was ich auch ganz spannend fand, weil es noch mal ein bisschen meinen Horizont auch erweitert hat. Aber ich bin da in diesem Bereich einfach geblieben. Und er hat mir dann auch ermöglicht, dass ich ein Curriculum anfangen durfte in Kinderzahnheilkunde. Und das war wirklich eine gute Grundlage.
Wo hast du das Curriculum gemacht?
Ich habe es bei der APW angefangen.
Ja. Okay, ja cool. Gut, und nach diesen 2 Jahren, wie ging es dann weiter?
Also während der 2 Jahre habe ich schon immer mal nach rechts und links geguckt, was gibt es für Kinderpraxen. Und habe wirklich in meiner Freizeit mir verschiedene Praxen angeguckt, deutschlandweit. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt, das war 2004, 2005, viele Praxen gesehen, in München, in Hamburg, in Düsseldorf. Und ich wusste dann irgendwie so, es gibt 2 Praxen, die so ein bisschen herausstechen aus dem Ganzen. Und dir in einer von denen wäre es cool, wenn du mal eine Chance bekommen würdest. Und dann war meine Assistenzzeit zu Ende und es ging dann so rum, wie geht's weiter? Und ich hatte auch schon neue Verhandlungen mit ihm geführt und es war eigentlich klar, ich bleibe jetzt erstmal da. Und durch Zufall über einen Kontakt hat mich jemand empfohlen und ich habe ein Angebot aus Hamburg bekommen. Und es war genau die Praxis, die ich in meinem Kopf hatte, wo ich dachte, wenn du mal irgendwo arbeiten würdest, dann dort. Und habe dann gedacht, naja, fährst einfach mal hin zum Probearbeiten, guckst mal, du kannst total viel davon lernen, ja, aber es wird wahrscheinlich nichts. Und das war so Mitte Januar, ich bin da hingefahren, war da einen Tag in Hamburg in dieser Praxis und war total, eingeschüchtert auch, weil ich dachte, wow, das ist wirklich auch echt eine andere Welt. Und bin nach Hause gefahren, dachte, boah, du hast heute wieder viel gelernt, kannst du weitermachen? Und dann rief man mich am nächsten Tag an und sagte, ich hätte den Job. Und zu den und den Bedingungen, also Konditionen. Und dann bin ich nach Hause, habe gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Also das hieß eigentlich, also ich hätte zum 1.3. anfangen können, das heißt innerhalb von 6 Wochen mal so nach Hamburg ziehen und sein Gehalt halbieren. Mhm. Ja, ich wusste, ab 1.3. würde ich so und so viel verdienen. In Hamburg hat man mir die Hälfte geboten als fertige Zahnärztin. Also meine Vorbereitungszeit war zu Ende und dann habe ich gesagt, das kann ich irgendwie nicht. Da weiß ich nicht, wie ich das hinbekomme. Mhm. Und dann hat mir mein Mann gesagt, das kriegen wir hin, wir schaffen das schon, du gehst da jetzt hin. Und dann habe ich wirklich innerhalb von 4 Wochen mir eine Wohnung gesucht und bin mit Sack und Pack nach Hamburg gezogen, ganz alleine.
Okay.
Und habe dann dort angefangen zu arbeiten.
Ja. Ja, und ich glaube, wenn es jetzt eine deiner 2 Wunschpraxen war für die Kinderzahnarztkunde in Deutschland, dann wirst du ja sicherlich auch eine ganze Menge gelernt haben. Welche Praxis ist das in Hamburg?
Ich war bei Tanja Roloff gewesen. Also
Ah,
es ist die
okay.
Gemeinschaftspraxis Tanja Roloff und Monika Quick-Arns. Und ich denke, Tanja Roloff ist in der Kinderzahnarztkunde in Deutschland ja auch ein
Ist
Begriff.
bekannt, ja. Auf jeden
Ja,
Fall, ja.
genau.
Super Ruf,
Und
ja.
die hat mir alles beigebracht, auch was ich jetzt kann. Also da habe ich auch
Ja.
wirklich großen Respekt davor, dass ich das lernen durfte.
Das heißt, wie lange bist du denn da geblieben?
Ich war 2,5 Jahre dort.
Und wie ging es dann weiter?
Also, es war eigentlich nie mein Plan, eine Praxis zu haben. War gar nicht mein Ziel. Da war ich überhaupt nicht fokussiert. Ich wollte Kinderzahnärztin werden und ich wollte wirklich von den Besten lernen. Und ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt in der Praxis. Aber irgendwann war da mal so mein Lebensmittelpunkt. Ich bin praktisch gependelt zwischen Hamburg und Jena. Ich bin halt praktisch freitags dann immer mit dem letzten ICE von Hamburg nach Jena gependelt. Habe das versucht, so oft wie möglich zu machen. Aber dann war irgendwie die Frage, wo findet mein zukünftiges Leben statt? Ich hätte in der Praxis bleiben können. Ich hätte auch in einer anderen Praxis, die ja auch sehr spannend und interessant war, eine Kinderabteilung leiten können. Aber irgendwo dachte ich so, ja, in Hamburg bist du eine von vielen. Hamburg hatte zu diesem Zeitpunkt, das war 2006, 2007, schon mehrere Praxen. Machst du eine Praxis hier in Hamburg auf? Wirst du immer auch an meiner alten Chefin gemessen? Ja, das. Du musst dich da wahrscheinlich auch mehr durchbeißen und da war dann die Überlegung, wo geht's hin? Ja, wo führt dich dein Weg weiterhin? Und dann haben wir eine Weile überlegt, was könnte ich machen? Und dann habe ich angefangen, Marktanalyse zu betreiben. Also ich habe dann wirklich mir in Thüringen den Markt angeschaut und überlegt. Ja, und habe dann angefangen, auch immer sehr offen mit meiner alten Chefin drüber gesprochen. Wir haben uns nochmal abgestimmt. Sie hat dann auch selber eine Familie bekommen und dann habe ich gesagt, ich bleibe so lange da, bis das für dich alles safe ist, bis du wieder arbeiten kannst. Und dann und da hat sie mich dann auch unterstützt in meiner Bahn, in meiner Planung dann praktisch und mir mitgeholfen.
Das heißt, bei deiner Marktanalyse hast du dann auch in Thüringen gewisse Regionen ausschließen können und gewisse Regionen hast du dir dann noch näher angeschaut und bist ja nochmal mit dem Brennglas draufgegangen. Und welche Flecken blieben denn nachher über für dich?
Das war ganz witzig, wenn man sich heute guckt, wie Marktanalyse gemacht wird, denke ich immer, mein Gott, das hast du alles selber gemacht. Heutzutage drückt man auf den Knopf und hat die Zahlen. Ich wusste, wie viele Kinder ich in etwa brauche, um eine Kinderpraxis zu machen. Man sagt, so in etwa 250.000 Einwohner braucht eine Stadt oder zumindest ein großes Einzugsgebiet. Da kommt in Thüringen nicht viel in Frage. Es gab nur Erfurt oder Jena. Und Jena hat so 104.000 Einwohner, hat aber eine sehr, sehr gute Anbindung, weil wir die A9 und die A4 vor der Tür haben. Wir haben ICE-Bahnhof zu diesem Zeitpunkt gehabt, also wir sind sehr, sehr strukturell gut erschlossen gewesen. Und dann bin ich in die Tiefe gegangen, was den Markt anging. Das heißt, ich habe wirklich geguckt, wie viele Kinder gibt es in der Altersgruppe 0 bis 6, 6 bis 12, was so meine Hauptaltersgruppen mit sind, in welcher Stadt, wie ist praktisch die Zusammensetzung der Bevölkerung. Wie viele Kinder werden wo geboren? Und Jena hat eine positive Geburtenrate. In Jena allein in der Stadt werden über 1.000 Kinder jedes Jahr geboren. Erfurt ist eher ist unsere Regierungsstadt und unsere Hauptstadt, wäre auch für eine Kinderpraxis gut geeignet, hat aber eher ein älteres Klientel. Ja, und deswegen ist meine Entscheidung dann für Jena, gefallen.
Ist es denn so abgeleitet aus der Theorie, dass man ein so großes Einzugsgebiet für eine kinderzahnheilkundliche Praxis braucht, denn so, dass man in den ganzen Landflecken in Thüringen, also in Thüringen dazwischen, dass es sich da quasi kaum lohnt, eine Kinderzahnarztpraxis zu etablieren? Ist das wirklich so?
Ja, du brauchst ein gewisses Maß an Kindern, um
Ja.
das bewältigen zu können, um auch einen gewissen Umsatz zu generieren zu
Ja.
können. Ja, also Kinderzahnarztpraxen sind ein bisschen anders strukturiert. Ja.
In den ländlichen Regionen von Thüringen gibt es denn da gar keine Kinderzahnarztpraxen oder werden die Kinder, die besonders behandelt werden müssten, dann in Richtung Erfurt oder Jena überwiesen? Oder wie stellt sich das da bei euch dar?
Wir sind ja hier in den neuen Bundesländern und wir hatten damals eine sehr, sehr gute Versorgung an Kinderstomatologen. Das heißt, an Zahnärzten, die eine fachzahnärztliche Ausbildung im Bereich Kinderzahnheilkunde gemacht haben in der DDR. Der Großteil von denen ist nach der Wende umgesattelt in die allgemeine Zahnheilkunde. Das heißt, es gab Stand 2008, 2009 keine Kinderzahnarztpraxis in Thüringen. Es gab Kollegen, die Kinder behandelt haben, die auch in Gemeinschaftspraxen waren, die auch einen Tätigkeitsschwerpunkt haben. Ja. Es gibt die Universität in Jena. Wir hatten bis vor kurzem eine eigene Abteilung für Kinderzahnheilkunde. Ja, also es gab schon eine kinderzahnheilkundliche Versorgung in Thüringen. Ja,
vor meiner Zeit. Okay, verstehe. Ja. Zu der damaligen Niederlassungszeit von dir, wie viele Kinderzahnarztpraxen, also rein Fokus Kinderzahnheilkunde, gab es denn in Jena?
Keine. Es gab keine.
Nicht eine? Nein. Okay. Und also, auch jetzt gibt's nur dich sozusagen oder nur euch?
Also es gibt Praxen, MVZs auch, die Kinderabteilungen haben. Es gibt Familienpraxen, okay, die einen Schwerpunkt haben und Kinder behandeln, was ich auch toll finde, ja. Dass man versucht, die ganze Familie zu behandeln. Eine reine Kinderzahnarztpraxis, wo ausschließlich Kinder behandelt werden, gibt es in Thüringen nicht, außer meiner Praxis aktuell, ja. Bin ich nach wie vor die Einzige, ja.
In komplett Thüringen?
In komplett Thüringen, ja.
Auch in Erfurt gibt es da keine?
Nein, es gibt, wie gesagt, nur MVZs oder so Gemeinschaftsstrukturen, ja.
Okay, nachvollziehbar. Also du hast das sozusagen, das Dr. Roloff Gedankengut aus Hamburg hast du dann quasi auf die kinderzahnheilkundliche Praxis von dir in Jena für ganz Thüringen übertragen.
Ja.
Und du hast dich dann 2008 niedergelassen. Ist das richtig oder?
Ich habe Januar 2009 eröffnet, ja.
Okay. Ja, erzähl mal, wie war das dann? Hast du dir erst Räumlichkeiten gesucht oder hattest du dann relativ schnell welche parat und wie hast du dann diesen Aufbau dieser Praxis dann gestaltet? Erzähl mal davon.
Fangen wir mal damit an, dass ich erstmal ein Konzept geschrieben habe. Ich bin jemand, der sehr strukturiert denkt und habe mir einen Plan gemacht. Und ich habe dann ein Konzept geschrieben, komplett, wo ich meine Marktanalyse reingeschrieben habe, die Branchenentwicklung, betriebswirtschaftliche Hintergründe und habe dann, als ich fertig war, irgendwie so fast 30 Seiten Konzept gehabt zum Thema Kinderzahnarztpraxis. Ich habe ganz viele Zahlen selber recherchiert. Ich wusste damals gar nicht, wie man an diese Zahlen auch kam. Ich habe dann einfach die Körperschaften angerufen und mich wirklich überall durchtelefoniert. Habe mir praktisch dieses ganze Betriebswirtschaftliche auch selber beigebracht, im Homeschooling, um es mal so zu sagen. Und hatte dann halt 27 Seiten Konzept und bin damit zur Bank gegangen. Und meine damalige Chefin hat gesagt, gehen Sie zur APO-Bank, gehen Sie zu denen in Düsseldorf. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gebe den Thüringer gerne eine Chance und bin zu denen in Thüringen gegangen. Und ich glaube, es gibt einige Visionäre, die diese Geschichte auch kennen, dass sie im ersten sagen, toll, tolles Konzept, sowas haben wir noch nie gesehen, ist was ganz Innovatives. Und im zweiten Step man dann gesagt bekommen, ja, aber das können wir leider nicht finanzieren. Ja. Ich glaube, das haben Visionäre manchmal gemeinsam, dass das nicht immer so straight durchläuft, wie man sich das vielleicht auch denkt. Und so war es auch mit der APO-Bank. Die haben mir 400.000 Euro geboten und das war erstmal so ein bisschen Schock und dann habe ich gesagt, okay, und war relativ cool, weil ich wusste immer, ich muss es jetzt nicht machen. Ich kann auch noch warten. Ich habe überhaupt gar keinen Druck. Und dann habe ich gesagt, das ganz toll, dass sie mir die 400.000 bieten. Dann haben sie aber leider das Konzept nicht verstanden, weil nur so, wie ich es ihnen aufgeschrieben habe, kann ich das Ganze umsetzen, weil sagen sie mir bitte, wo ich jetzt das restliche Geld sparen soll. Ja?
Wie viel Geld hast du denn angefragt?
750.000.
Okay, okay. Und die sind dann quasi mit einem Gegenvorschlag um die Ecke gekommen, haben gesagt, pass auf, liebe Frau Otto, 750.000 für das Konzept klingt super, aber Sie sollten es auch mit 400.000 hinbekommen.
Ja, man muss dazu,
optimieren Sie mal ein bisschen.
Ja, genau. Man muss dazu sagen, dass bei den 750.000 auch der Betriebsmittelkredit dabei war. Ja, also ich brauchte für Umbaukosten und sowas brauchte ich 560.000 in etwa. War das so hochgerechnet. Und ja, so haben sie das gesagt. Und dann habe ich gesagt, das ist, ja, mich bedankt und habe gesagt, wissen Sie was, ich kann in Hamburg weiterarbeiten, dann bleibe ich dort. Bin natürlich erstmal geknickt dann nach Hamburg zu meiner Chefin und hat gesagt, ja, gar kein Thema, geben Sie mir Ihr Konzept, ich schick's nach Düsseldorf. Ja, und weil sie hatte ihre Finanzierung über die APO-Bank direkt in Düsseldorf. Und dann habe ich gedacht, okay, gibst du mal zwei anderen Banken noch eine Chance. Und plötzlich war es dann so, hat sich das Ganze gedreht. Es gab dann Gutachten über meine Praxis, welche Erfolgschancen so bestehen. Und plötzlich hatte ich plötzlich drei Banken, die komplette Summe finanziert wollten.
Welche Banken hattest du noch angefragt, neben der APO-Bank?
Ich habe noch die HVB angefragt, also die Vereinsbank und die DKB.
Okay.
Ja? Alle drei hätten mich finanziert, haben mir ein Angebot gemacht. Die DKB ist dann ausgestiegen. Und zum Schluss hatte ich die APO-Bank und die HVB als Finanzierungspartner, mögliche Partner. Ja, und dann habe ich mich in Kleinarbeit hingesetzt und habe die Konditionen, die ja für einen Laien manchmal auch ein bisschen undurchsichtig sind, weil verschiedene Modelle gerechnet, habe die auseinandergerechnet und habe wirklich diese ganzen Finanzierungskosten mal richtig auseinandergenommen, was wo wie bedeutet. Und konnte dann, auch witzigerweise wollten die Erfurter das dann auch finanzieren, konnte es dann schaffen, mir eigentlich aus den Rosinen das Beste rauszupicken und habe dann mit den beiden Angeboten verhandelt. Gewonnen hat die APO-Bank in Erfurt, die hat dann die Finanzierung übernommen. Okay. Ja, und als ich die Zusage hatte, bin ich dann losgegangen, habe Räumlichkeiten gesucht.
Was hast du damals an Zinssatz bezahlt, 2009?
Wenn ich mich, es waren bei um die 4%.
Boah, Wahnsinn, wenn man überlegt, dass heute Finanzierung bei 1% weggehen.
Ja, genau.
Das ist Wahnsinn. Okay. Ja, interessant. Also dann hast du dann die Zusage, dann hast du Räumlichkeiten gesucht, schnell gefunden und dann hast du losgelegt.
Räumlichkeiten war ein großer Knackpunkt. Ich hatte ja gewisse Präferenzen an die Räumlichkeiten. Meine Bedingung war, ein Fahrstuhl war ganz wichtig, Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also irgendwie eine zentrale Lage, Parkplätze und ich wollte mindestens 180 Quadratmeter haben. Eigentlich 200. Und das war dann schon schwierig. Da haben mir ein bisschen meine Connections geholfen. Mein Mann ist in der Baubranche tätig, hat damals für Jenoptik auch teilweise gearbeitet. Wir hatten da ein paar Kontakte und dann wurden mir 150 angeboten. Und dann habe ich gesagt, das ist zu klein, ich konnte es auch nicht erweitern. Ich gesagt, das fange ich nicht an, das wird nichts. Und dann meinte er, hätte noch eine Fläche, aber das sind 400. Und dann habe ich gedacht, 400 ist eigentlich, das ist ein bisschen groß für einen Anfang. Und dann, ja, was machst du jetzt? Und dann haben wir das gerechnet und dann ist der Mietpreis so attraktiv gewesen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich nehme die 400. Und dann hatte ich Praxis 400 Quadratmeter Praxisfläche.
Konntest du ihn sofort ausnutzen oder hast du da erstmal so ein bisschen was abgesperrt als Erweiterungsfläche?
Wir haben... Die Praxisfläche waren zwei Büroräume, die zusammengelegt wurden dann praktisch und ich hatte dann praktisch, ich habe das komplett entkernt und hatte nur noch vier Außenwände mit zwei Eingangstüren und habe dann es so geplant, die Praxis war schon einmal komplett fertig geplant, habe also praktisch die Technik alles reinbauen lassen und habe aber zu Beginn nur drei Zimmer ausgebaut. In den anderen Zimmern, ich habe praktisch noch drei Zimmer vorgehalten, ich habe insgesamt sechs Behandlungszimmer, da lag die Technik schon, sodass ich wusste, okay, wenn der Bedarf dann da ist und ich mich vergrößern werde, stelle ich nur noch einen Stuhl rein, die Installation ist da, schließen alles an und dann kann das Zimmer relativ schnell dann laufen. Also ich habe mit drei Zimmern dann 2009 gestartet.
Okay, ja cool. Ja, und dann hast du Angestellte, hast du rekrutiert und dann bist du mit wie vielen Leuten im Team bist du dann gestartet, außer dir?
Ich bin 2009 mit drei Angestellten gestartet. Davon war eine Mitarbeiterin am Empfang und zwei zahnärztlichen also zahnärztliche Assistenzpersonal.
Ja. Okay. Ja, erzähl doch mal, hat sich deine Praxisphilosophie seitdem verändert, beziehungsweise was war deine Praxisphilosophie damals und was ist sie heute?
Also meine Praxisphilosophie ist immer noch die gleiche. Ich möchte eine sehr, sehr gute Kinderzahnheilkunde machen. Ich möchte einfach Kinder behandeln, die woanders als unbehandelbar gelten, das hinbekommen. Und ich erkläre meinen Kollegen auch immer, ich lege den Grundstein für die zahnärztliche Zukunft. Das heißt, wenn die in ihrer Kindheit positive Erfahrungen gemacht haben und auch ein tolles Verhältnis zur zahnmedizinischen Behandlung hatten, die werden lebenslang einfache Patienten sein. Die werden treue Patienten sein, die werden regelmäßig gehen. Die werden wahrscheinlich keine Angstpatienten werden. Und das ist das, was mir im Kern immer am wichtigsten ist in unserer Arbeit. Ja, das Kind steht im Mittelpunkt und ich tue alles dafür, dass es einfach einen guten Start in die Zahnmedizin hat.
Sie kennen das sicher, Ihre Abrechnungskraft fällt aus, beziehungsweise wird krank oder kündigt und sie müssen ihre Abrechnung irgendwie handeln. Ich kann Ihnen da BFS-Clever empfehlen. Das ist ein externer Abrechnungsservice, der Bertelsmann Financial Service. Bei Spitzenzeiten beispielsweise. Oder wenn Sie sich auch ein bisschen mehr Unabhängigkeit in diesem Bereich erhoffen. Oder wenn Sie auch nur das Potenzial Ihrer Praxis mal antesten wollen. Probieren Sie es aus. In Bezug auf die Privatliquidation ist das sehr, sehr einfach möglich. Gehen Sie auf meinebfs.de und dort auf BFS-Clever. Und nun viel Spaß beim weiteren Podcast. Ich meine, viele Praxen laufen ja so, dass, wie du vorhin das MVZ-Thema oder das Großpraxenthema erklärt hast, die Kinderzahnheilkunde wird mitgenommen, um später die, also um nicht nur die Eltern zu behandeln, sondern auch um später die Kinder in dem Alter, wo, ja, ich sag mal, betriebswirtschaftlich betrachtet, man eine wirtschaftliche Wertschöpfung dann daraus gewinnen kann, um das dann zu entwickeln. Eine reine kinderzahnheilkundliche Praxis stand ja immer unter der Flagge, dass es eigentlich sehr viel altruistische Arbeit ist, dass man damit eigentlich wirtschaftlich ist es immer ein schwieriges Thema, um das da irgendwie umzusetzen. Das habe ich immer verstanden. Also Geld, also auch in den Gesprächen, die wir bisher immer so hatten, Geld war nie ein Motiv. Aber du musst es ja irgendwie wirtschaftlich so laufbar halten, dass du deine Mitarbeiter bezahlen kannst, sodass du deinen Miet- und Zinsverpflichtungen nachkommen kannst und so weiter. Das heißt, erzähl mal was dazu, wie war da dein Konzept, als du gestartet bist?
Ganz interessant ist, ich habe zu meiner Praxiseröffnung alle jener Zahnärzte eingeladen. Es sind sehr wenige gekommen, aber die, die an diesem Tag da waren, sind heute noch Freunde. Aber es sind dann im Laufe der Woche viele Kollegen vorbeigekommen und es gab dann recht schnell auch so das Gerücht, da ist eine, die kam aus dem Westen, hat dann eine Millionenpraxis hingestellt und will nur Kinder behandeln. Wie will die denn ihr Geld verdienen? Wie will die denn überleben? Mhm. Also es zieht jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen auf deine Frage so hinzu. Wie will die mit Zähne ziehen und Füllung, die nicht halten, wie will die klarkommen? Mhm. Mich hat das dann irgendwann ein bisschen genervt und habe dann auch gesagt, ich muss das nicht machen. Mein Mann hat einen tollen Job, ich mache das hier, damit ich beschäftigt bin. Aber natürlich war das nie mein Ziel. Mein Konzept war schon so, dass ich wirtschaftlich unabhängig bin und im dritten, spätestens im vierten Jahr auch wirklich aus den roten Zahlen raus bin. Gerne bleibe ich bei diesem Gerücht, dass Kinderzahnheilkunde nicht wirtschaftlich attraktiv ist, aber eigentlich ist das falsch. Nicht umsonst haben große Praxiskonstrukte es erkannt und Kinderzahnheilkunde mit dazugenommen, weil es schon ein wirtschaftlicher Faktor sein kann für eine Praxis. Das liegt aber daran, wie man es strukturiert und wie man konzeptionell arbeitet. Es geht nicht, wenn ich nur 5 Kinder am Tag behandle. Ja, das ist ähnlich wie in der Kieferorthopädie. Die Kieferorthopädie hat sehr viele Patienten, die sehen sehr viele Kinder an einem Tag. Ja, in der Einzelpraxis vielleicht 50 bis 100. Ähnlich sind diese Strukturen auch bei uns. Ich habe einen höheren Durchlauf. Ich sehe einfach viel, viel mehr Patienten als in einer Erwachsenenpraxis. Und ich habe praktisch so kalkuliert, ich wusste in etwa, was ich in Hamburg gemacht habe an Patienten. Ich wusste, was an Umsatz war. Ich habe das runtergerechnet mit einem gewissen Ostabschlag, habe die Einkommensverhältnisse ein bisschen angepasst. Und dann habe ich das so hochgerechnet und wusste einfach, das kannst du als Umsatz erzielen im ersten Jahr, im zweiten Jahr und habe dann so einen betriebswirtschaftlichen Plan für die ersten 5 Jahre erstellt.
Wie viele Patienten brauchst du am Tag oder hast du damals gebraucht am Tag? Weißt du das noch?
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es noch, dass ich mich sehr gefreut habe über die ersten 10. Und wenn man eine Neugründung hat, man muss sich vorstellen, ich stand 2009 da, ich war 29 Jahre alt und hatte eine 750.000 Schulden an der Backe und hatte 0,0 Patienten. Ja, witzigerweise war das nie mein Problem. Ich habe immer toll schlafen können. Ich habe nachts da keine Sorge gehabt, weil ich wusste, das Ding wird funktionieren. Ja, also wenn man sich heute Zahlen anguckt, weiß man ja, Zahnarztpraxen, wie viel gehen Insolvenz, das liegt ja im Promillebereich. Ja, das ist ganz, also selbst man schafft es immer, sein Auskommen zu erarbeiten. Und ich war mir auch immer sehr sicher, das Ding wird funktionieren. Du musst qualitativ so bleiben, wie du warst. Du musst dir deinem Konzept treu bleiben, was du dir mitgenommen hast, und das ganz einfach weitermachen. Ich habe dann nach 5 Monaten einen Artikel gehabt in einer Zeitschrift, die man sonntags so im Briefkasten gehabt hat damals. Und da war ich auf dem Titel drauf und hatte in diesem Monat 250 Neuanmeldungen.
Wahnsinn.
Ja. Und da ging es dann plötzlich, war wie so ein Knoten gelöst, sodass dann es stetig bergauf geht.
Okay, also ich habe dazu zwei Fragen. A, die Feststellung nochmal zu dem schlecht schlafen können. Denn ich glaube, das ist, wie du es gerade sagst, man ist 29, man hat da eine Dreiviertelmillion an Schulden und es ist eigentlich noch nichts da. Und man hat zwar eine gewisse Pufferzeit, aber viele, und ich merke es heute in den Gesprächen mit jungen Zahnmedizinern und jungen Zahnmedizinerinnen, das ist ein so großer Druckpunkt, der auf einem steht, dass man sieht, okay, eigentlich sind die ersten 10 Patienten, die brauche ich eh. Ich mache den ersten Cent Gewinn mit dem 12. Patienten am Tag oder mit dem 17. oder mit dem weiß der Geier. Man muss da schon so justiert sein, eigentlich vom Kopf her, dass man weiß, ey, es passiert eh nichts, weil wir halt 0,03 Insolvenzen haben pro Jahr. Das heißt, es ist, das sind noch nicht mal diejenigen, die berufsunfähig krank werden, fallen da runter. Ne? Also das muss man sich mal überlegen. Ich kann gar nicht mehr weiterführen, aber ich habe sogar eine Zahl von unter dem nicht weiterführbaren Praxen, die in die Insolvenz gehen. In welcher Branche der Welt gibt es das? Gibt es ja eigentlich gar nicht. Und da finde ich das immer ganz interessant, was denn da so ein bisschen die Gründer-DNA ist. Du sagtest ja schon, du konntest keine Sekunde schlecht schlafen. Aber woran lag das? Lag das, dass du sagst, okay, mein Mann und ich hatten eh die Sicherheit, dass wir es im Zweifel ausstellen können? Oder war es wirklich die tiefe Überzeugung des Konzeptes, dass das eigentlich gar nicht schief gehen kann?
Nee, also mein Mann und ich waren finanziell komplett miteinander getrennt und er hat nirgendwo eingestanden für mich. Er war zu dem Zeitpunkt auch selbstständig, sodass wir immer dafür gesorgt haben, dass wir wirtschaftlich komplett separat sind. Egal, was bei wem passiert, man reißt den anderen nicht rein. Das war mir persönlich auch immer wichtig, dass ich unabhängig bleibe. Aber ganz ehrlich, eine Dreiviertelmillion Schulden. Ich fahre das Ding vom Baum und ich habe dann immer gesagt, okay, was passiert dann? Dann mache ich eine Privatinsolvenz, mache so und so viele Jahre, trage ich das dann ab und arbeite halt zu einem kleinen Geld als angestellte Zahnärztin. Das wäre der Worst Case. Wie schlimm ist das? Ja. Und ich wusste keinen Fall, wo das passiert war. Und das versuche ich auch. Ich begleite den einen oder anderen bei seiner Praxisgründung. Ich versuche auch Jungen, ich kenne das, was du erzählt hast, ich höre das auch immer wieder, versuche ihnen Mut zu machen, indem ich ihnen mein Beispiel vortrage mit jemandem, der in der Region was ganz Besonderes, Exotisches gemacht hat, was es dort nie gab und hab's geschafft. Man kann heutzutage eine gute Landpraxis übernehmen und erstmal einsteigen als Angestellter arbeiten und dann einfach so Stück für Stück in Ruhe darüber gehen. Man muss ja nicht so ein Ding fahren gleich, wie ich es gemacht habe, aber Selbstständigkeit sehe ich heutzutage immer noch als eine Form der Berufsform, die absolut ihre Berechtigung hat und auch wirklich immer erfolgreich ist.
Ja, es ist ein Privileg, ja, es ist eine Freiheit, ja. Es ist der Schlüssel zur ultimativen Freiheit, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Ja. Ne? Ja, und so sehe ich das auch. Und ich habe aber immer an meinem Konzept festgehalten. Ich habe Gegenwind bekommen, teilweise auch starken Gegenwind, das muss man sagen. Man hat mir das auch sehr, sehr nahegelegt, das nochmal sehr zu überdenken. Da habe ich mich dann, habe dann gesagt, ich nehme diese Anregung natürlich mit und denke drüber nach.
Vielen Dank.
Genau, danke für die hilfreichen Tipps. Sie haben da wesentlich mehr Erfahrung. Sie sind ja auch schon wesentlich älter. Sie wissen wahrscheinlich auch schon, wie das hier geht. Ich habe trotzdem dran festgehalten. Ich habe mit diesem Konzept 2009 auch einen Preis gewonnen. Das war ein bisschen überraschend. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe zufällig, hat jemand gesagt, Mensch, du hast so ein tolles Konzept geschrieben, wäre auch schade, wenn es in der Schublade liegen bleibt. Und es gibt einen Thüringen Businessplan-Wettbewerb, reicht dein Businessplan mal ein? Und dann habe ich mal so geguckt, wer da eingereicht hat und wir haben ja viel Biotechnologien und wirklich viele, ja, interessante Firmen und da habe ich gedacht, naja, ich bin eine kleine Einzelpraxis hier, ein kleiner Zahnarzt, der hier mein Konzept bei so einem großen thüringenweiten Wettbewerb einreicht. Im Endeffekt hat dieses Konzept gewonnen. Ja, und ich habe dann diesen Preis gewonnen und war dann, das ist eine witzige Anekdote, am nächsten Tag, das war Ende 2009, im Schafskostüm auf allen Thüringer Titelseiten der Tageszeitung.
Im Schafskostüm? Warum das? Ja, also wegen den Kindern war das?
Ja, das Schaf ist das Logo meiner Praxis.
Okay.
Und ich habe dort eine Präsentation, man musste sich dort präsentieren und es gab dort Publikumspreis noch zu gewinnen und da hatte ich mir eine Idee überlegt, sodass wir mit meinem Team im Schafskostüm auf der Bühne stehen.
Okay.
Und
coole Idee, ja, coole Idee.
Ja, und dieses Konzept versuche ich auch immer anderen zu sagen, dass man kann damit wirklich erfolgreich sein. Und ich glaube, Corona verändert noch mal ein bisschen was auch in der Gründer-DNA. Es macht noch mal was mit einigen, ja, weil wir eigentlich auch einen krisensicheren Job haben. Das muss man jetzt immer sagen. Also wir kommen hier wirklich, ich glaube, viel, viel besser durch als andere Bereiche, Branchen. Hm. Und klar werden wir Schulden haben, aber man muss nicht so viel Schulden haben. Man kann auch mit deutlich weniger eine Praxis übernehmen und gründen und muss sie ja nicht komplett auf einmal haben, kann es auch teilen.
Ich finde das ganz interessant, wenn man, wo du gerade das Thema Schulden ansprichst und was das eigentlich bedeutet. Bei der Geldmengeninflation, die wir derzeit haben, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, letztes Jahr haben wir, glaube ich, also 2021 haben wir in Deutschland eine Geldmengeninflation, also auf die EU betrachtet, von 12% oder 14% gehabt. Das heißt, um diese 12% wieder mit Realwerten aufzufüllen, ne, also wir sind, das Geld ist 12% weniger wert, um das wieder aufzufüllen, musst du eigentlich 15-16% mehr haben. Das heißt, auf deine Schulden berechnet, wenn du jetzt 1 Million Schulden machst, und die Geldmengeninflation ist bei 12-14%, dann sorgt ja allein schon diese Asset-Inflation dafür, dass dein Geld, das du jemand anderen schuldest, nicht mehr so viel wert ist, wie zu dem Zeitpunkt, wo du das Geld hast als Schulden aufgenommen und hast in deine Assets, sprich in deine Praxis investiert. Wenn man sich diesen Kreislauf mal vor Augen führt, zusätzlich zu, wie du so schön sagst, der Gründer-DNA oder und diesem krisensicheren, perspektivreichen Beruf, da kann man eigentlich gar nicht dran vorbeigehen an der Türklinke. Mhm. Es wird nur missverstanden, dass es häufig heißt, so in der Krise, was sollen wir denn da machen? Früher haben die Zahnärzte immer erzählt, das war so ein alter Spruch, den ich immer mal wieder gehört habe, ob der Russe kommt oder der Amerikaner, behandeln tun wir immer. Und aber man sieht ja, dass selbst ein Virus einen nicht stoppen kann, um die Behandlung durchzuführen. Also insofern, ich glaube, das ist wirklich eine Multiresistenz, die dieser Beruf da irgendwie mit sich bringt. Und ich glaube, das muss man eigentlich noch viel mehr als Marktschreier heraustragen und ausmalen. Aber der zweite Punkt, den ich dir fragen wollte, ist, erzähl doch mal von deinem Konzept und erzähl doch mal, wie du dann mit deiner Leidenschaft, diesen unbehandelbar geltenden Kindern zu behandeln, wie du damit deine Praxis refinanzierst. Also an welchen Sachen, wo kann man denn daran Geld verdienen? Also löst das mal auf für mich.
Ich glaube, Geld verdienen steht ja nicht unbedingt immer primär im Vordergrund, aber es trägt sich wirtschaftlich. Ja, es gibt mehrere Säulen bei mir in der Praxis und das war auch ein großes Umdenken auch für die Patienten oder Patienteneltern bei mir. Die Kinder kommen zu mir und der erste Termin ist eine Beratung und wird nicht sofort sich auf dieses Problem gestürzt, sondern wir gucken erstmal, was ist überhaupt der Bedarf, wir analysieren den Bedarf und wir besprechen, wie es weitergeht. Und dann gibt es die ganz klassischen Behandlungen, es gibt aber auch Vorbereitungssitzungen, wo Kinder behandelbar gemacht werden. Wir haben Behandlungen mit Lachgas, wo man Kinder, die ängstlich sind, da behandeln kann und ihnen eine Behandlung ermöglichen kann. Ein Baustein einer Kinderzahnarztpraxis ist auch die Behandlung in Narkose. Ja, wo man dann wirklich diese ganz schweren Fälle und unbehandelbar Kindern, wo man die dann praktisch auch versorgen kann, die einfach aus Gründen, warum auch immer, es im wachen Zustand nicht schaffen und man denen da helfen kann, sodass es mehrere Pfeiler praktisch gibt, den Pfeiler der Prävention, der Vorbereitung, den Pfeiler der Lachgassedierung, mit Sedierung zu arbeiten und den Pfeiler der Narkosebehandlung. Und diese drei Punkte tragen es dann so praktisch so zusammen, dass man dann das finanzieren kann und dass es wirtschaftlich ist. Man muss wissen, in der Narkosebehandlung mache ich in kurzer Zeit eine Komplettsanierung. Das heißt, ich behandle teilweise auch mal 20 Zähne. Und in meiner Praxis ist so die Prämisse, das darf nie länger als 2 Stunden sein. Im Durchschnitt sind es bei mir 1 Stunde, die so eine Komplettsanierung dauert. Das heißt, ich mache in einer sehr, sehr kurzen Zeit einen etwas höheren Umsatz. Ja, der allerdings nur im konservierend-chirurgischen Bereich liegt. Das muss man auch wissen. Ich habe kaum eine Prothetik. Prothetik liegt bei mir im Promillebereich. Ja, und ich generiere den kompletten Umsatz eigentlich überwiegend über konstchirurgische Leistungen.
20 Zähne in 2 Stunden, beziehungsweise eventuell 1 Stunde. Was ist da passiert mit dem Kind und was musst du da machen?
Das kommt immer drauf an. Ich sehe, dadurch, dass sie so spezialisiert sind, schicken mir viele Kollegen auch Kinder, die wirklich schwere Fälle sind. Ja, die wirklich einen großen Bedarf haben. Manchmal sind sie auch sehr klein. Also Was kann passiert sein? Naja, einmal ein Fehler irgendwie in der Ernährung, in der Pflege. Karies ist ja multifaktoriell, das ist nicht ein Grund. Ja, es müssen mehrere Faktoren zusammenspielen, damit diese Erkrankung Karies auftritt. Und Karies ist immer noch die chronischste Erkrankung bei Kindern, die häufigste chronische Erkrankung, also, ja, die man am häufigsten findet. Und gerade in der Altersgruppe 0 bis 3 sind da noch Prävalenzen aktuell von 10-15%. Das heißt, Dreijährige haben teilweise 15% der Dreijährigen haben mindestens ein Loch. Ja, ein Kind, was natürlich jetzt an 20 Zähnen Bedarf hat, dann müssen teilweise Zähne gezogen werden. Vielleicht kann ich noch einen Zahn versiegeln. Ich mache Füllungen, ich mache Kinderkronen, teilweise auch Wurzelkanalbehandlung, also die komplette Palette, die es in der Bereich der Kinderzahnheilkunde gibt, die ist nicht so umfassend wie in der allgemeinen Zahnheilkunde. Ja, das sage ich auch immer meinen Kollegen. Ich habe höchsten Respekt vor jedem Kollegen, der eine allgemeinzahnärztliche Praxis führt und wirklich von Paro über Endo über CMD, Prothetik, die komplette Palette anbietet und auch handwerklich das alles können muss und auch in der Praxis haben muss. Meine Palette ist ziemlich klein, die ich mache. Aber dann halt so gut, dass man jeden Milchzahn, dessen Leben ja limitiert ist, der fällt irgendwann aus. Das heißt, es kann mal sein, Milchzahn ist maximal 10, vielleicht auch 11 Jahre im Mund, dass das so lange hält. Das heißt, er hat einen Bedarf, ich versorge den und meine Zahnheilkunde ist so gut, dass die einzige Behandlung war. In Göttingen gibt es diese Philosophie und dass man wirklich da eine sehr, sehr hochwertige Zahnheilkunde macht. Da sind wir auch sehr gedrillt worden, dass wir da wirklich qualitativ so gut arbeiten, dass es möglichst lange auch hält und funktioniert.
Wenn da 20 Zähne oder wenn da viele Milchzähne kaputt sind, ziehst du die dann auch und oder behandelst du die dann alle so? Also ich meine, was macht man denn? Was macht man mit einem 7-8-jährigen Kind, wo die Zähne, wenn man so will, alle kariös sind?
Ich mache das, was notwendig ist, ja, damit das Kind schmerzfrei ist und entzündungsfrei ist. Ja, und dann können halt Füllungen gemacht werden, es können Kinderkronen gemacht werden. Ja, es können teilweise, müssen auch Zähne gezogen werden, die einfach nicht erhaltungswürdig sind. Mein Ziel ist, dass nach meiner Behandlung das Kind kariesfrei ist, entzündungsfrei und gut essen, trinken, sprechen, glücklich sein kann und auch seine Zähne gut pflegen kann.
Okay, verstehe. Das heißt, diese Spezialfälle, diese sozusagen in einer normalen, nicht spezialisierten Praxis zu dir zu überweisenden Fälle, die sind so viele, dass du und dein Team quasi den ganzen Tag voll ausbelegt seid. Sprich, wie groß ist dein Team jetzt mittlerweile?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Das erschreckt mich auch manchmal immer, wenn ich mal nachzähle, wie viel habe ich denn jetzt auf dem Gehaltszettel? Also aktuell sind wir 6 Ärzte. Also 6 Zahnärzte, inklusive
Wahnsinn.
Mir. Davon ist aber eine gerade im Beschäftigungsverbot. Okay. Das ist auch bei uns, wir haben eine sehr offene Kommunikation und wenn sich sowas bei jemandem anbahnt, kriege ich zumindest einen Hinweis, um da schon mal Bahnen zu stellen und Weichen zu stellen, dass es nicht ein Loch fällt oder so. Zusätzlich habe ich noch 12 Personen im Assistenzbereich. Das heißt, wir sind inklusive mir aktuell 18 Personen.
Ja, Wahnsinn. Das hat sich ja gewaltig entwickelt. Das heißt, die 400 Quadratmeter hast du jetzt komplett ausgenutzt oder seid ihr mittlerweile umgezogen?
Nee, ich habe mich vergrößert ein bisschen. Ich habe noch in diesem Haus eine Wohnung gemietet, wo ich praktisch Lagerbereich und sowas auslagern konnte. Ich habe jetzt komplett die Behandlungszimmer alle ausgebaut, habe praktisch so ein paar Sozialräume, habe mich hinten eher ein bisschen vergrößert, dass das Personal auch Platz hat und so. Und wir schaffen es jetzt aber so, dass wir die 6 Zimmer wirklich sehr, sehr gut auslasten können.
Okay, ja, spitze. Ja, Wahnsinn. Wenn wir jetzt mal deine Praxis jetzt in diesem Jahr 2021 betrachten, was sind heute die Erfolgsfaktoren für dich und deine Praxis? Machst du viele Überweiserveranstaltungen? Wirbst du viel ein? Habt ihr irgendwelche anderen Sachen, wo ihr, also deine Praxen, die diese schwierigen Fälle zu dir schicken, wie ihr die mit einbindet oder was macht ihr da?
Aktuell ist es so, dass ich im Bereich Werbung gar nichts mache. Also ich schalte keine Anzeigen mehr oder so etwas. Ich habe im Laufe der Zeit, glaube ich, mir einen guten Ruf erarbeitet, indem ich mit den Kollegen in die Kommunikation auch gehe. Wenn ein Kollege zu mir überweist, kriegt er immer einen Brief zurück, in dem ich schreibe, was ich gemacht habe und bedanke mich auch. Und teilweise rufe ich auch nochmal an, gerade wenn jemand Neues dabei ist. Die Kollegen wissen, dass ich auch immer ein offenes Ohr habe. Das heißt, es kommt auch manchmal vor, dass mich ein Kollege anruft und sagt, ich habe gerade das und das Kind auf dem Stuhl, was kann ich tun? Und ich ihm dann noch Tipps gebe und Möglichkeiten nenne, wie er es lösen kann. Dass ich da wirklich sehr, sehr offen und transparent bin in dem, was ich tue, auch in meiner Kommunikation. Ich bin nicht nur eine Überweiserpraxis, Überweisungen machen schon einen Großteil aus. Mund-zu-Mund-Propaganda ist etwas, was wirklich ganz viel ausmacht, dass ich von Eltern an Eltern weiterempfohlen werde. Wir haben in Jena eine Kleinkindsprechstunde in der Praxis entwickelt. Das ist auch ein Renner geworden. Eine Kleinkindsprechstunde heißt, dass ich Kinder ab dem 6. Lebensmonat zu einer speziellen Uhrzeit in die Praxis einbestelle und gerade so diese ganz kleinen Kinder von Anfang an betreue, die Eltern dann berate, ihnen Tipps gebe, ihnen zuhöre, ihnen helfe bei gewissen Problemen, die sich ums Zahnen vielleicht drehen oder so, sodass da auch ein Patientenstamm entsteht, der nicht zahnmedizinisch Bedarf hat, der aber trotzdem normal zur Kontrolle kommt. Das heißt, die kariesfreien Kinder, die einfach zu mir zur Kontrolle kommen, die habe ich auch in meiner Praxis. Und da ist einfach, ich würde sagen, aktuell ist es so, dass Überweisung ein Drittel ist und der Rest ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Okay.
Hast du ungefähr im Kopf, wie viele Patienten, kleine Patienten du am Tag behandelst? Oder die ganze Praxis am Tag behandelst?
Also wir sehen, ich kann es aufs Quartal ganz gut sagen, also die Tage schwanken bei uns sehr. Es ist so, dass wir im Quartal in etwa 2.000 bis 3.000 Patienten behandeln.
Ja, Wahnsinn.
Ja, also im Jahr sind es so in etwa 9.000 bis 10.000 Kinder, die ich gesehen habe. Ja, teilweise auch mehrfach. Also es gibt wirklich, es gibt Kinder, die müssen auch mehrfach kommen, aber das sind so die Zahlen in etwa.
Machst du IP1 bis IP4? Machst du auch die ganze Kinderprophylaxe bei dir?
Ja, okay. Genau. Super. Das Thema Prophylaxe ist ja bei uns im Bereich ein bisschen anders aufgestellt. Wir mischen es auch ein bisschen. Wir haben natürlich die IP-Leistung und was auch ganz toll ist, ist diese Präventionsleistung für Kinder ab 6, die wir seit 2019 haben, was super ist, wo wirklich bei den Kleinsten jetzt schon angefangen wird mit IP-Leistung, also mit IP4 und mit der FU-PZR, also diese Anleitung zum Putzen, da wirklich auch schon bei einem 7, 8, vielleicht auch 9 Monate alten Kind den Eltern am Kind gezeigt wird, wie sie dem Kinder die Zähne pflegen können. Sodass wir wirklich frühzeitig jetzt was verhindern können und wir es als Zahnärzte auch vergütet bekommen. Und da finde ich, haben sich viele Kämpfe gelohnt in der Politik, dass wir da in sensiblen Bereichen, also in vulnerablen Patientengruppen einfach jetzt auch eine Vergütung bekommen. Ja, das ist in einem Bereich sind es die Kinder, aber auch in den behinderten oder pflegebedürftigen Patientengruppen, die ja manchmal auch so ein bisschen Grenzbereiche sind in der Medizin. Und das nutzen wir auch und haben das auch ganz gut integriert bei uns in die Praxis. Ja.
Okay, na super. Mit welchem Praxisverwaltungssoftwaresystem verwaltest du deine Praxis und deine Patienten? Was nutzt du da?
Als ich mich damals gegründet habe, war es natürlich so, ich bin hingegangen, habe gesagt, ich bin Kinderzahnärztin, zeigen Sie mir mal, wo ich Kinderkronen im Befund reinmachen kann. Und so habe ich mir alle auf dem Markt angeguckt 2008. Da gab es dann nicht so viele. Ich habe gesagt, wo haben Sie denn die Kinderzahnerkunde? Wo sind die Versiegelung? Wo sind Kinderkronen? Wo kann ich eine Endo-Milchzahn machen? Es gab damals eigentlich nur zwei, die ich ganz interessant fand. Für mich war klar, ich möchte komplett digital sein. Ich fange nichts mit Karteikarten an. Es wird keine Karteikarte in Papierform bei mir geben. Wenn wir das machen, werde ich digital. Und es spielte sich dann ab zwischen Dumpsoft und Solutio. Ich habe mich dann für Solutio entschieden. Habe dann praktisch die Praxis mit Solutio komplett aufgebaut. Und habe Charlie XL als Software dann praktisch
benutzt. Okay, cool. Welche Geräte oder welche Tools benutzt du ansonsten noch? Hast du ein Online-Terminbuch, was du einbindest oder was du benutzt?
Als ich mir damals Solutio gekauft habe, habe ich gesagt, okay, das ist etwas, was relativ teuer ist. Ja, und das lutsche ich jetzt aus bis zum Exzess. Ja, das heißt, was kann Solutio? Welche Schnittstellen bietet es mir? Ja, ich versuche so wenig wie möglich extra Tools zu nehmen, weil ich merke, da muss ich dahinter stehen, dass sie benutzt werden. Was wir haben, ist nur noch unsere Röntgensoftware. Ansonsten haben wir nur Charlie und Sidexis als Röntgensoftware. Mehr Tools haben wir gar nicht in der Praxis, weil Charlie ganz viel uns bietet, was wir integrieren können. Also die ganze Materialwirtschaft läuft alles darüber, das ganze Bestellsystem läuft darüber. Meine Mitarbeiter gucken natürlich manchmal nach rechts und links, wo kann man noch was vielleicht optimieren. Aber auch ganze Hygiene, Steri, die Geräte, das war eine lustige Geschichte. 2009 war man noch nicht so weit, dass man sagt, der Steri läuft komplett über den Computer. Und ich habe das einrichten lassen von einem Depot, diesen Steri, und fragte dann so, als das alles stand, wo steht denn der Computer? Und man guckte mich an und dann meinte ich, ja, ich habe doch alles mit Schnittstellen gekauft, dass wir es einbinden können. Ja, man hatte den Computer vergessen.
Oh mein Gott. Ich
musste ihn nachträglich dann noch installieren, weil das war schon noch damals was Neues, mit dem Scansystem zu arbeiten, mit Barcodes zu arbeiten, heute gang und gäbe. Aber ich habe gesagt, wenn ich es jetzt mache, dann mache ich es auch so richtig.
Ja, nutzt du eigentlich auch ein Online-Terminbuch?
Nein, Online-Terminbuch nutzen wir nicht.
Okay. Welche anderen Tools hast du denn im Einsatz oder beziehungsweise von welchen anderen Tools bist du überzeugt? Die laufen gut für dich und die kannst du weiterempfehlen. Aber auch gerne, welche Sachen hast du ausprobiert und welche laufen in deinem Sinne nicht sonderlich gut?
Also das Thema Online-Terminbuch haben wir uns natürlich lange damit beschäftigt. Bei uns ist es aber so, dass es was wirklich was sehr, sehr Individuelles ist und gerade bei der Terminvergabe viele Informationen den Eltern gegeben werden und man nicht einfach mal so bei uns einen Behandlungstermin ausmachen kann. Ja, manchmal geht das einfach nicht, weil das Kind nicht kooperativ ist. Mhm. Und deswegen bleibt das was Persönliches und wird auch immer persönlich was sein. Ich finde, es ist auch immer der erste Eindruck einer Praxis, wenn man das erste Mal jemanden in Kontakt sucht und ich mag auch dann diesen persönlichen Kontakt. Ansonsten nutze ich die Sachen, die mein Charlie mir bietet, versuche das einzubinden und verknüpfe das. Gerade sind wir dabei, ein bisschen meine Buchhaltung zum Beispiel umzustellen. Da haben wir uns verschiedene Systeme angeguckt und das werde ich jetzt umstellen, dass ich da auch komplett digital werde und solche Sachen. Und da ist auch mein Plan, es wirklich da auch digital zu schaffen, um einfach da auch eine Zeitersparnis zu bekommen. Ich bin ein Freund von Effizienz. Also ich gucke immer, ist das wirklich so effizient, wie es sich darstellt? Ja, bin allerdings auch kein Freund von Dingen, die man umherfahren kann. Also wenn man gewisse Geräte irgendwie so einbinden kann, um das zu optimieren. Also ich habe zum Beispiel keine Kamera in der Praxis, im Sinne von, dass ich da eine digitale Kamera am Stuhl habe oder so etwas. Und irgendwelche Geräte, die man immer herfahren. Ich finde, da bin ich sehr puristisch.
Okay, verstehe. Kannst du denn irgendwelche Kurse oder Fortbildung, die du in den letzten 15 Jahren besucht hast, 10 Jahren besucht hast, kannst du die besonders empfehlen oder auch einige nichts besonders empfehlen? Gibt es da irgendetwas, was dich da mehr geprägt hat als ein anderer Kurs?
Es gibt etwas, was ich, glaube ich, jedem Existenzgründer empfehlen würde und das ist Abrechnung zu lernen. Mhm. Ich habe selber komplett die Abrechnung gelernt, von A bis Z. Ich habe die DAISY-Seminare besucht und ich finde, das war die beste Investition von allem. Ich habe die ersten Jahre die Abrechnung komplett selber gemacht. Das heißt, ich war dafür verantwortlich, was dann im Endeffekt auch reinkommt in meinen Laden, ja, weil was abgerechnet wird. Ich lass mir das auch nicht aus der Hand nehmen, im Sinne von, wenn jemand krank wird oder so. Ich kann das immer selber machen. Mhm. Ja, bin dadurch auch ein bisschen unabhängig und ich kann es auch immer kontrollieren. Mhm. Das ist auch wirklich die Kurse, die ich immer wieder mache. Ich gehe regelmäßig, nicht jedes Jahr schaffe ich es, ich gehe regelmäßig selber zu diesen Seminaren und höre mir immer an, was es Neues gibt. Natürlich höre ich nicht alle Themen, weil nicht alle Themen mich berühren, aber gerade so GOZ, dass man wirklich GOZ, GOE, die ganzen Paragraphen, man muss da einfach fit sein, auch in der Argumentation gegenüber dem Patienten. Wenn ich da nicht sattelfest bin, wird es manchmal schwierig, es dann auch dem Patienten zu erklären. Und ich finde, das ist die wichtigste Fortbildung, die man machen kann. Qualifikation etc. Ich finde, Betriebswirtschaft sollten wir können, wir Zahnärzte. Wir sollten uns das nicht aus der Hand nehmen lassen. Ich habe mir das selber beigebracht, wirklich eine BWA zu lesen. Das muss man einfach können und da sich nicht vom Steuerberater sagen lassen, wie viel man sich jeden Monat überweisen darf. Ich finde, da gibt man sich in ein Abhängigkeitsverhältnis, was sehr sensibel ist. Ich bin sehr zahlenaffin, natürlich. Mir macht das total viel Spaß. Mittlerweile ist es so, dass ich selber Kurse gebe, auch im Bereich Praxisgründen, da Kollegen berate und da als Referentin versuche auch die Tipps und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann einfach immer den Kollegen auch weiterzugeben.
Nee, sehr cool. Was ist denn für dich so als Zahnärztin und Unternehmerin typisch? Also wenn ich jetzt bei dir drei Mitarbeiterinnen fragen würde, würde ich sagen, was ist für die Rebecca typisch? Was würden Sie mir sagen?
Ganz interessant, wir hatten Donnerstag, Freitag gerade erst ein Seminar zu diesem Thema Kommunikation und was ist unsere Praxis, und wir haben ganz viele Post-its gehabt zu diesem Thema, wo es darum ging, was meine Eigenschaften sind oder wie man mich beschreiben würde. Ganz klar ist, dass ich effizient bin, dass ich jemand, ein Freund von Effizienzmaximierung bin, dass ich sehr klar bin und strukturiert und dass ich natürlich immer hinter meinem Team stehe. Ja, egal was passiert, ich bin immer für die da, kümmere mich um die. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich am meisten unterschätzt habe, als ich angefangen habe, Unternehmerin zu werden, dachte ich bin Unternehmerin. Das war ich sicherlich auch im wirtschaftlichen Sinne und betriebswirtschaftlichen Sinne, dass ich da Unternehmerin bin. Ich habe mich auch immer als Unternehmerin gesehen. Natürlich mit dem Schwerpunkt, ich bin Zahnarzt, aber ich muss auch ein Unternehmen wirtschaftlich führen. Ich habe aber diese Komponente Personal total unterschätzt. Und habe da wirklich die letzten Jahre mich da sehr intensiv damit beschäftigt, wie man Führungsqualitäten hat, wie man ein Team zusammenstellt, wie man ein Team führt, so Leading-Qualitäten. Das muss man dann ab einer gewissen Größe einfach auch haben. Bei mir ist das wirklich schon angebracht, dass ich da wirklich eine gute Führungskraft bin, die nicht autoritär führt, aber wenn es notwendig ist, sagen wir mal, das Ruder in die Hand nimmt, ansonsten rudern wir alle
absolut gemeinsam. Machst du regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, also auch so anonymisierte Mitarbeiterbefragungen?
Nein, anonymisiert nicht. Wir haben ein ganz klares Gesprächssystem. Wir haben verschiedene Hierarchien in meiner Praxis, also eine Praxismanagerin, aber ich habe auch eine Leitung der Stuhlassistenz, eine Leitung der Rezeption, eine Ärzteabteilung, und ich habe schon Fixtermine mit denen. Wo ich dann praktisch mit der Praxismanagerin alle 2 Wochen und mit den anderen Leitungsebenen alle 4 Wochen Gesprächstermine habe und da Infos bekomme. Ich habe dieses Thema Teambesprechung abgeschafft. Diese monatlichen Teambesprechungen waren eher eine Selbstdarstellung meiner Person oder ich habe gesprochen und alle haben nach unten geguckt. Das hat wenig gebracht, und seitdem ich das umgestellt habe, dass meine kleinen Einheiten wie mein Helferin-Team eigene Besprechungen haben, und ich darüber mit dem Protokoll informiert werde, sind ganz viele Sachen praktisch gelöst und laufen viel, viel reibungsloser. Mhm. Trotzdem habe ich immer ein offenes Ohr für alle Probleme, die jeder Mitarbeiter hat. Ich habe auch ein gutes Gespür, glaube ich, für die Probleme des Einzelnen oder ein Riecher. Aber wir machen natürlich jedes Jahr Endgespräche, die mache ich auch persönlich mit jedem Einzelnen, wo wir auch einen Fragebogen haben, wo sie im Vorfeld auch schon es bewerten können, wie gewisse Dinge gelaufen sind.
Mhm. Ja, cool. Also probier mal eine anonymisierte Mitarbeiterbefragung aus. Das ist sehr, sehr interessant. Das haben wir jetzt mit vielen Praxen gemacht. In Hessen hatten wir mal vor ein paar Jahren da so einen Piloten und haben 100 Praxen oder ich weiß nicht, oder 200 waren das vielleicht auch, aber auf jeden Fall haben 100 diese Befragung wiederholt nach einem Jahr und wie sich das dann so verändert hat und eigentlich mit wie wenig Aufwand einfach diese Flop-Liste, also die Flop 10 zum Beispiel, wenn man da so 3-4 Sachen von wegarbeiten kann und was das eigentlich die Motivation und die Zufriedenheit im Team steigert, das ist dann schon bemerkenswert. Es ist eh jedes bemerkenswert, ist alles, was man meines Erachtens in der Praxis im Bereich der Mitarbeiterführung für Instrumente etabliert. Ob es jetzt Stand-ups jeden Morgen sind oder ob das jetzt Teambesprechungen sind, wie du sie gemacht hast. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man dem, das ist ja, wenn man so will, seine Ressource, eine von 3 Ressourcen, die man als Zahnarzt oder Zahnärztin hat, wie sehr es wichtig ist, dass man die auch pfleglich und gut behandelt und die auch wachsen lässt. Ne? Ja, spitze. Gib mir doch mal eine Prediction für die Zukunft. Was denkst du, ist denn in den nächsten 10, 20 Jahren im Bereich der E-Health, das heißt der Telezahnmedizin, Gesundheits-Apps, KI-Diagnosen und so weiter in der Zahnmedizin so möglich? Oder was denkst du, was da sich für dich oder insgesamt für die Kollegen verändern wird?
Ich glaube, das ist, was ein großer Wunsch ist von den Kollegen oder auch selbst von meiner Generation, flexibles Arbeiten und mobiles Arbeiten. Ja, von überall auf gewisse Dinge zugreifen zu können. Also zum Beispiel wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, möchte ich gerne vielleicht nochmal gucken, weil wer kommt morgen, was habe ich morgen zu tun und solche Sachen. Ich glaube, dieses ganze mobiles, flexibles Arbeiten wird ein großes Thema für uns immer mehr werden. wir sind durch die Gesetzgebung gezwungen, gewisse Dinge umzusetzen. Und ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht mal so schlecht, wenn wir in Richtung eHealth weitergehen, wenn wir praktisch an der Chipkarte auslesen können, was hat der Patient für Erkrankungen. Nicht jeder Patient erzählt uns alles. Ich finde, man muss es aber so halten, dass wir wirklich immer schnell einen Überblick bekommen, ja, dass wir wirklich also so gewisse Bürokratiesachen einfach damit auch aus der Welt schaffen können. Ja, Bereich Telemedizin, wir sind ja gerade auch Corona-bedingt gezwungen, mit den Patienten in anderen Formen Kontakt aufzunehmen, also Beratungsgespräche vielleicht auch immer am Computer zu führen. Ich glaube, diese Zeit, die wir jetzt durchlaufen haben, hat gezeigt, was plötzlich alles möglich ist, wenn wir dazu, naja, mal gezwungen werden, uns wirklich intensiv mit Dingen auseinanderzusetzen, die uns vielleicht ein bisschen unlieb waren. Veränderung heißt ja auch immer manchmal, man muss sich umstellen, aus seinem alten Trott raus. Es sind Dinge, man verlässt gewohnte Pfade und das ist nicht immer einfach. Und manchmal merkt man erst danach, wie toll das eigentlich jetzt doch ist und wie besser es doch läuft. Aber trotzdem muss man für eine Veränderung auch bereit sein und das stößt manchmal auch immer auf Widerstände, vielleicht auch auf eigene Widerstände. Aber ich glaube, dass in diesem Bereich ganz, ganz viel passieren wird, dass jetzt die Zeit den Weg auch geebnet hat für gewisse Dinge, dass die plötzlich einfacher gehen. Ja, in meinem Bereich, natürlich Kinderzahnerkunde, wird digitales Arbeiten auch immer mehr ein Trend sein. Wie inwieweit KI für uns immer nutzbar sein würde, vielleicht bei Bewertung von Röntgenbildern oder so etwas, diese Auswertung, ich denke, das wird kommen und ich glaube, das wird viel, viel schneller.
Hast du da schon mal was ausprobiert im Bereich der digitalisierten oder der KI-automatisierten Auswertung von Röntgenbildern?
Nein, das habe ich noch nicht ausprobiert. Okay.
Glaubst du, dass Telezahnmedizin was wird? Das heißt, kannst du dir vorstellen, dass du oder eine deiner angestellten Kolleginnen, dass die mal am Rechner sitzen und ein Kind auf der anderen Seite sitzen sehen, wie wir jetzt zum Beispiel jetzt hier miteinander sprechen, und dass die ein Gespräch führen oder mit den Eltern ein Gespräch führen, was man normalerweise in der Praxis hätte geführt, was man jetzt quasi fernab führt?
Ich glaube schon, weil gerade diese ganzen Beratung ist ein wichtiger Grundstein meiner Praxis. Also Eltern gut zu beraten und sie aufzuklären, warum läuft es so und so und ihnen die Hintergründe zu praktisch zu beleuchten, warum ihr Kind sich vielleicht so und so verhält und sich in das Kind hineinzuversetzen. Weil als Kinderzahnärztin steht man manchmal ein bisschen zwischen den Fronten. Man, auf der einen Seite sind da Erwartungen der Eltern. Auf der anderen Seite ist da ein Kind, was auch eine gewisse Erwartung hat, aber auch einem nur gewisse Sachen gibt. Gerade da das zu nutzen, auch für die Eltern flexibel zu gestalten, wenn die Kinder abends im Bett sind, mit denen nochmal in Ruhe zu sprechen, finde ich, ist ganz, ganz wichtig und kann wirklich auch ein Punkt sein. Wir nutzen es aktuell bisher nur telefonisch.
Okay. Okay, nee, verstehe. Mensch, Rebecca, super interessant. Eine letzte Frage habe ich an dich, und zwar, wenn du machst ja selber solche Seminare, und wenn jetzt eine junge Zahnärztin mit 6,27 vor dir sitzt und sagt, so Rebecca, du hast mir ja gezeigt, dass man alles eigentlich auch unter einem Hut kriegt, Familie und Selbstständigkeit mit einer Zahnarztpraxis, aber ich habe da irgendwie Angst vor, oder gibt's da irgendetwas, irgendein Polarstern, an den ich mich halten kann, so dass ich da nicht in zu viele Fallen reintapse, oder hast du irgendeinen Tipp für mich, der mir helfen könnte, die nächsten Jahre?
Ich bin ja immer jemand, ich frage immer, vor was man Angst hat. Ja, was ist das Problem? Ich glaube, dass jeder fachlich gut ist. Davon gehe ich immer erstmal aus. Aber welche Selbstzweifel gibt es? Hat man vielleicht Angst, dass man zu wenig betriebswirtschaftlich hat? Dann kenne ich ganz viele Kurse, wo man einfach auch mal so einen Kurs mitmachen kann, sich damit beschäftigen kann. Hast du Angst, dass die Kollegen dich nicht gut annehmen? Da muss man wirklich gucken, was ist die Grundangst. Es gibt die Optis Summer School, muss man jetzt auch mal so sagen, gerade für junge Kollegen ist das, glaube ich, eine gute Plattform, viel zu lernen. Aber es gibt verschiedene Bereiche, wo man sich da fortbilden kann. Es gibt viele Kammern, die auch Mentorenprogramme anbieten für junge Existenzgründer. Da sollte man, glaube ich, auch mal in den eigenen Körperschaften gucken, was da angeboten wird. Das war immer etwas, was ich gesagt habe, das hätte ich mir wirklich gewünscht. So einen erfahrenen Kollegen, der mir am Anfang so ein bisschen durch den Dschungel hilft. Ja, und da sind die Körperschaften mittlerweile viel, viel offener geworden, weil wir einfach die jungen Kollegen brauchen. Wir werden in den nächsten 10 Jahren ganz, ganz viele Kollegen verlieren. Thüringen hat über 45% der Kollegen in Thüringen sind über 55. Ja, das heißt, in 10 Jahren sind die 65. Es kommt allerdings nicht so viel nach. Also wir werden eine deutliche Reduktion haben an zahnärztlichen Kollegen. Und auf uns Jungen liegt dann ganz viel auf unseren Schultern. Wir werden die sein, die in den nächsten 10, 20 Jahren die Versorgung der Bevölkerung aufrechterhält. Und da freue ich mich über jeden, der da sagt, ich mache mit und ich mache das mit meiner eigenen Praxis.
Spitze. Rebecca, war spitze, mit dir mal wieder zu schnacken, von dir mal die Insights aus der Gründung einer Kinderzahnarztpraxis zu erfahren. Und ich danke dir für deine Zeit und für deinen Aufwand. Und ja, bleib gesund und munter, frisch und fromm und bis demnächst mal wieder.
Bis dann. Vielen Dank für die Gelegenheit. Danke, Christian.
Ja, ciao.
Ciao.
Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting GmbH. Wir beraten in der Praxisabgabe, in der Praxisgründung, in der Prozessoptimierung, sei es MDR, sei es Hygiene, sei es QM, sowohl als auch in der Besserung der Customer Journeys, also in der Einbestellungssystematik, in der Neupatientengewinnung, als auch in der Bestandskunden-, Bestandspatientenoptimierung und dergleichen. Wenn Sie beispielsweise mal Hilfe brauchen oder auch einfach nur schauen, wo steht Ihre Praxis und wie kann man sie weiterentwickeln, dann haben wir so etwas wie eine Potenzialanalyse. Da gehen wir in die Praxis rein, schauen uns alles an und geben Ihnen eine ganz klare Gangrichtung, wie Sie was erreichen können und wie Sie was heben oder bessern können. Ihr Christian Henrizi.